Deutschlandfunk Interview.
Immer wieder Polen und Ungarn, nicht nur, aber eben auch die beiden, immer wieder auch Drohungen und Blockaden. Am Telefon ist nun der Politikwissenschaftler und Europakenner Josef Janning. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Herr Janning, blockieren, ist das das gute Recht von Warschau und Budapest?
Naja, es ist eine Möglichkeit, solange es eben Einstimmigkeit in der Europäischen Union gibt, gibt dieses jedem Mitgliedsland die Möglichkeit, Entscheidungen aufzuhalten. Und davon machen die Polen und Ungarn Gebrauch. Aber sie sind weder die Erfinder noch sozusagen die treuesten Praktizenten dieses Vetos.
Mhm. Sondern?
Na, das waren die früher die Briten. Die haben häufig ein Veto angedroht oder ein Veto eingelegt. Es hat gelegentlich auch schon mal Länder wie Deutschland getroffen. Aber beispielsweise Griechenland hat sehr oft das Veto benutzt, um etwa Dinge in Blick auf die Türkei oder auf Zypern oder andere für Griechenland national besonders wichtige Fragen in die eigene Richtung zu lenken.
Zypern hat das ja neulich auch gemacht, als es um die Auseinandersetzung um die Türkei ging, aber dennoch ein legitimes politisches Mittel?
Na, es ist ein zulässiges politisches Mittel. Ob es legitim ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, es ist schwierig in der EU-Politik, wenn Politiker auf der nationalen Ebene das Gefühl bekommen, wie Orban das ausdrückt, dass sie gewissermaßen diszipliniert werden sollen von denen, die Mehrheit hinter sich versammeln können. Und in dem Moment, wo sich solche Wahrnehmungen durchsetzen, dann passiert das, was wir im Moment auch sehen, dass sich die beteiligten Seiten immer tiefer eingraben in ihren eigenen Positionen, was es sehr viel schwerer macht, dann am Ende zu einem Ausgleich der Interessen zu kommen.
Aber dennoch sind Sie froh, dass die Kleinen dieses Machtinstrument, diesen Hebel in der Hand haben?
Bin ich froh, oder?
Ja, frage ich Sie.
Nein, ich bin nicht froh. Ich glaube, dass eine Union auf dem Niveau der heutigen Integrationsdichte und auf dem Niveau der heutigen Herausforderungen und auch der Ziele, die etwa die europäischen Politiker selbst für die Union formulieren, nicht nach diesen Prinzipien zu regieren ist. Sie braucht, und sie braucht es schon seit langem, sie braucht eigentlich flächendeckend die qualifizierte Mehrheitsentscheidung, denn die ist ja auch keine einfache Mehrheitsentscheidung, sondern setzt bereits relativ hohe Hürden, damit nicht jeder einzelne Mitgliedsland, jedes einzelne Mitgliedsland den gesamten Zug aufhalten kann, wann immer es ihm passt.
Aber dann wäre Deutschland gegebenenfalls ja auch betroffen.
Dann wäre Deutschland auch betroffen. Was einer der Gründe war, weswegen Deutschland bei einer generellen Bevorzugung oder bei einer generellen Vorliebe für die qualifizierte Mehrheitsentscheidung sich am Ende doch nicht wirklich vehement und mit aller Kraft dafür eingesetzt hat, das etwa im Bereich der Finanzen und der Steuern dann einzuführen.
Aber wäre das nicht absurd, dass derjenige oder der Staat, der am meisten bezahlt, dann überstimmt wird?
Ja, das wäre schon absurd, wenn man nicht bedenkt, dass das Handeln der Union und der Nutzen der Union sich ja auf alle Staaten verteilt und ganz besonders etwa auch auf solche Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland. Sie leiden stark unter einer Union, die nicht handlungsfähig ist. Und ich glaube, das muss man in der Balance sehen zur Aufgabe des nationalen Vetos in Einzelbereichen der Unionspolitik.
Sie sprechen das Stichwort Balance an. Wie ist es denn mit Rechtsverstößen? Also Rechtsstaatlichkeit, das ist ein großes umstrittenes Thema. Da zeigt Brüssel immer wieder nach Warschau und nach Budapest. Aber es sind ja nicht die einzigen Staaten, die immer wieder, das ist ja noch gar nicht bewiesen, aber der Gerichtshof geht im Grunde auch in den Gutachten davon aus, es hat auch Urteile gegeben, dass dieser Rechtsstaat, die Rechtsstaatlichkeit gebrochen wird. Aber mir geht es jetzt um Vertragsverstöße. Machen andere Staaten seit Jahrzehnten in der EU, in der Eurozone permanent ohne Konsequenzen? Wie passt das zusammen?
Naja, ohne Konsequenzen machen sie das nicht. Die Europäische Kommission ist schon dahinterher die Umsetzung der Entscheidung in nationales Recht auch zu beaufsichtigen und entsprechende Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist wiederholt von der Kommission vor den Europäischen Gerichtshof gebracht worden mit entsprechenden Klagen gegen die Vertragsverletzung.
Ohne Konsequenz.
Die Kommission braucht immer konkretes Handeln und sie braucht konkrete Belege für Handeln. Das ist einer der Punkte, die in der aktuellen Rechtsstaatsdebatte eine Rolle spielen. Will man warten, bis das Kind sozusagen im Brunnen liegt, um dann mit rechtlichen Mitteln zuzugreifen? Das ist etwa, was der Generalartikel 7 jetzt erlaubt. In dem Moment, wo man das feststellt, kann man einen solchen Prozess einleiten. Oder möchte man Instrumente haben, die schon sehr früh ansetzen, die schon dann ansetzen, wenn etwa die Unabhängigkeit der Justiz in Frage steht und erst durch diese dann verlorene Unabhängigkeit am Ende auch sehr viel mehr Betrugsfälle zu Lasten des EU-Haushaltes möglich werden, weil es keine Justiz mehr gibt, die diese Betrugsfälle dann zu ahnden bereitet.
Stellt sich auch die Frage nach der Konsequenz und Kontrolle. Sie haben jetzt einige Beispiele genannt. Ich nenne jetzt nochmal die Beispiele Maastricht-Verträge, Euro, permanente Verstöße gegen die Verschuldung, gegen das Haushaltsdefizit. Interessiert keinen in der EU. Machen alle Staaten, wie sie wollen.
Na, sie machen es nicht, wie sie wollen, sondern sie machen es unter ziemlichem Druck. Ja, das ist ja
eine, ist das ein Unterschied?
Ja, das ist schon ein Unterschied. Ob ich gewissermaßen sage, interessiert mich nicht, was ich da in den Verträgen und Entscheidungen mit unterschrieben und mit abgestimmt habe, oder ob ich sage, ich sehe mich in einer Zwangslage und ich glaube, aus dieser Lage nur herauskommen zu können, wenn ich die Verschuldungslatte reiße. So wie seinerzeit Gerhard Schröder, als er seine Agenda 2010 durch erhöhte Ausgabenmaßnahmen, die zur Überschreitung des Defizitrahmens geführt haben, abpuffern wollte.
Aber ist ja ein Totschlagargument, Herr Janning.
Ja, in gewisser Weise ist das ein Totschlagargument, weil es sich im Kreis dreht.
Also aber die Politik, wenn ich da unterbreche, hat der Bevölkerung beim Euro versprochen, dass die Verträge eingehalten werden müssen. Jetzt werden sie nicht eingehalten. Was sagt das über den Geist, die Konsequenz und die Verfassung Europas aus?
Ja, es sagt zunächst mal, dass eine Festlegung in den Verträgen allein nicht reicht. Weswegen wir ja gerade etwa, was diese Schuldenfrage in der Währungsunion angeht, eine Reihe von Folgeentscheidungen haben, die allesamt das Bemühen hatten, das, was man in der ersten Entscheidung im Vertrag von Maastricht festgelegt hatte, dann auch wirklich zur Anwendung zu bringen. Was ja eigentlich in sich schon eine verrückte Geschichte ist, wenn es doch schon im Vertrag drin steht. Aber so ist Politik nun mal in dieser doch wirklich sehr unvollständigen Europäischen Union, in der einerseits die Union ganz elementare und auch vitale Dinge regelt, auf der anderen Seite die Mitgliedstaaten aber immer noch Herren der Verträge, gewissermaßen Eigentümer dieser Union sind und damit Möglichkeiten für sich bewahrt haben, sich den Regeln und den Vorschriften und auch den Verfahren der Union punktuell zu entziehen.
Mhm. Also diejenigen, die sich nicht an die Verträge halten, finanziell sind diejenigen, die jetzt am meisten Geld brauchen. Ein Fass ohne Boden?
Ja, das, ich meine, das ist das, Sie sehen an diesem Beispiel die Schwierigkeit, diese Frage mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Die Italiener und Spanier haben sich diese Pandemie nicht ausgedacht. Ja, und sie haben auch die Schwierigkeiten, die sie damit bekommen haben, nicht kurzfristig für sich abwenden können. Das heißt also, sie sind, wie es in der Politik dann häufig heißt, sie sind sozusagen schuldlos in die Situation geraten, nun sehr viel mehr Unterstützung zu benötigen. Ja, und das lässt sich natürlich mit den Defizitregeln der Europäischen Union nicht machen. Das gilt aber für etliche andere Mitgliedstaaten auch, die ebenfalls im Moment diese Latte locker reißen. Das ist aus meiner Sicht ein Grund mehr, sich dann zu fragen, ob man nicht besser sozusagen die Abpufferung solcher Notlagen dann auf gemeinsamer europäischer Ebene ansiedelt, so wie es jetzt dieser Corona-Hilfsfonds versucht.
Der Politikwissenschaftler und Europakenner Josef Janning bei uns hier im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja.